Alles war in letzter Zeit heiß. Die Luft über Europa, die Meere weltweit. Derweil verwässert Wirtschaftsministerin Katharina Reiche auf EU-Ebene eine wichtige Klimaverordnung, die vor allem der Gaswirtschaft ein Dorn im Auge ist. Und fällt damit ganz offen Umweltminister Carsten Schneider in den Rücken. Welche neuen Fans sie sich damit jetzt in den USA gemacht hat, darüber sprechen wir im Klima-Update. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz, und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz von der taz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 3. Juli 2026, und das sind heute unsere Themen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche drängt auf eine Verschiebung der EU-Methanverordnung. Dann sprechen wir über die Weltbank, die ihre Klimapläne abschwächen will. Und zum Schluss sprechen wir über die Meere, die heiß wie nie sind.
Ja, wir fangen mit etwas an, das die fossile Wirtschaft sehr freut. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU hat sich am vergangenen Freitag beim Treffen der EnergieministerInnen in Brüssel hinter eine Initiative gestellt von 12 EU-Staaten, die die Methanverordnung verschieben wollen. Eigentlich gelten wesentliche Teile dieser Verordnung schon ab dem nächsten Jahr. Doch Reiche hat sich eben gemeinsam mit noch anderen EU-EnergieministerInnen dafür ausgesprochen, dass Teile der Verordnung um 3 Jahre verschoben werden. Tschechien gehört dazu und begründet den Vorstoß mit Sorgen um die Öl- und Gasversorgung, also im Sinne von Versorgungssicherheit.
Ja, der Schritt von Reiche ist ziemlich brisant, denn in der Bundesregierung ist man sich über die Verordnung nicht einig. Denn Umweltminister Carsten Schneider von der SPD, der lehnt eine Lockerung der Verordnung ab. Dem Handelsblatt sagte er vor dem Ratstreffen der Energieminister, wer von einer Überforderung der Unternehmen spreche, der verwechsle Bequemlichkeit mit Unmöglichkeit. Und außerdem sei die EU als großer Absatzmarkt durchaus in der Lage, Standards zu setzen.
Ja, nur offenbar hat sich der Bundeskanzler Friedrich Merz da auf die Seite von seiner Parteifreundin oder Parteifrenemy Reiche geschlagen. Wegen der steigenden Energiepreise hat sich Merz jetzt eben für eine Verschiebung von Teilen der Verordnung ausgesprochen. So berichtet das der Newsletterdienst Table Briefings. Und ja, aber diese Stoßrichtung, die stammt jetzt nicht zuallererst von der Bundesregierung, sondern die Aussage, dass die Methanverordnung die Energiesicherheit von Europa gefährden könnte, die wird schon länger kolportiert, unter anderem auch von dem US-amerikanischen Botschafter der EU. Und der hatte die Methanverordnung als Risiko für Europas Energieversorgung bezeichnet, denn die Verordnung, die könnte wichtige Energielieferanten abschrecken und so das Angebot an Gas in Europa verknappen, was dann eben weiter steigende Energiepreise zur Folge hätte, so seine Argumentation. Und die Lösung, die der US-Botschafter sinngemäß vorschlug, ja, Europa solle die, Zitat, Mängel der Verordnung beheben, also die Klimaschutzauflagen. Und ja, Europa solle auf US-amerikanisches LNG, also Flüssiggas, setzen, um die Energieversorgung in Europa abzusichern.
Ja, und warum sagt er das? Die EU-Methanverordnung, die sieht vor, dass Öl- und Gasunternehmen, die ja Gas und Öl in die EU liefern, die müssen ab dem nächsten Jahr nachweisen, dass sie eben die Methanemissionen entlang ihrer Lieferkette erfassen und überprüfen. Und schon heute sind sie dazu verpflichtet, ihre Emissionen der EU zu melden. Und bei der Förderung und eben auch beim Transport von Erdöl und Erdgas, da kann klimaschädliches Methan entstehen und auch entweichen. Und Ziel der Verordnung ist es eben, diese Emissionen transparent zu machen und schrittweise zu verringern, etwa indem zum Beispiel Leckagen aufgespürt und behoben werden. Und bei Methan handelt es sich eben um ein besonders wirksames Klimagas. Das wird zwar nach 12 Jahren in der Atmosphäre abgebaut zu Kohlendioxid, aber es ist eben viel klimawirksamer als CO2. In einem Zeitraum von 20 Jahren ist Methan 80 mal so klimaschädlich wie CO2. Und eben wegen dieser Eigenschaften hat es aber auch Sinn, die Gas- und Ölindustrie dazu verpflichten, weniger Methan freizusetzen. Ja, und nach Einschätzung der Vereinten Nationen gehört das eben zu den wirksamsten und auch zu den kostengünstigsten Maßnahmen für Klimaschutz, weil sich eben viele Methanlecks bereits mit verfügbarer Technik abdichten und auffangen lassen. Und das aufgefangene Gas, das kann man anschließend sogar noch verkaufen.
Ja, also da sollte man eigentlich meinen, dass die Gasindustrie da auch Interesse daran hat, mehr von ihrem Gas zu verkaufen, statt es ungenutzt und umsonst in die Atmosphäre entweichen zu lassen. Trotzdem spielt die Forderung von Katharina Reiche und anderen EU-EnergieministerInnen eben der Gasindustrie in die Hände. Also sie verweist darauf, dass inzwischen eine Mehrheit der EU-Staaten für einen Aufschub der Verordnung sei. Die EU-Kommission lehnt das bislang ab. Aus ihrer Sicht bietet die Verordnung eben bereits ausreichend Spielraum für die Branchen. Und sie hatte im Mai vorgeschlagen, Verstöße gegen die neuen Vorgaben für 3 Jahre nicht zu sanktionieren. Also nicht die Vorgaben abzuschaffen, aber eben nicht zu sanktionieren. Und ja, Unternehmen müssten die Methanemissionen dann entlang ihrer Lieferkette weiter erfassen und melden. Aus Sicht von Reiche und ihren MitstreiterInnen geht das jedoch nicht weit genug. Ob die EU-Kommission ihnen da doch noch entgegenkommt und die Verordnung noch stärker lockert, das werden wir wohl in den kommenden Wochen sehen.
Ja, wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Weltbank verabschiedet sich von ihrer Selbstverpflichtung, 45% ihrer jährlichen Kreditvergabe an Entwicklungsprojekte fließen zu lassen, die sich positiv aufs Klima auswirken. Das hat die Weltbank in dieser Woche mitgeteilt. Das klingt erstmal wieder nach einer schlechten Nachricht. Ist es denn so?
Ich kann schon mal anteasern, ganz so eindeutig ist es nicht. Also es gibt da geteilte Stimmen. Die Weltbank ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil der internationalen Klimafinanzierung bisher. Da geht es ja darum, dass genug Geld in arme Länder fließt, damit sie Klimaschutz betreiben können und sich an die Klimakrise anpassen können. Bei der Weltbank geht es natürlich um Kredite, also um Geld, das am Ende zurückgezahlt werden muss. Insofern ist es natürlich nicht ausreichend. Also wichtig und fair sind vor allem auch Zahlungen aus öffentlichen Haushalten reicher Länder, die auch vor allem für die Klimakrise verantwortlich sind. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Debatte. Jedenfalls ist es in Bezug auf dieses nun fallen gelassene Klimaziel der Weltbank so, das muss man schon sagen, die USA unter Trump haben hier lobbyiert, Druck ausgeübt und sich durchgesetzt, zusammen mit anderen Ölländern wie Saudi-Arabien, Russland und Kuwait.
Ja, die Weltbank, die ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die als Entwicklungsbank eben dazu beitragen soll, gegen Armut weltweit zu kämpfen. Die Stimmrechte richten sich primär nach der Höhe der finanziellen Einlagen der Mitgliedsländer. Und größter Anteilseigner sind die USA. Und sie haben deshalb eben auch am meisten Einfluss auf die Entscheidungen in den Weltbankgremien. Und das hat sich jetzt hier mal wieder gezeigt, oder?
Ja. Aber auf der anderen Seite, die USA hätten eigentlich noch viel mehr gewollt, nämlich den gesamten Klimaaktionsplan der Weltbank stoppen. Der wäre ohne neuen Beschluss jetzt auch einfach mit dem Juni ausgelaufen und dafür genau hatten die USA lobbyiert. Und dagegen, das muss man sagen, hat sich durchaus breiter Widerstand formiert. Also im Mai hatten 12 Anteilseigner, die aber mehr als 100 Länder vertreten, eine Verlängerung des Plans gefordert und das ist jetzt eben auch passiert. Also die Weltbank hat grundsätzlich immerhin weiter einen Klimaaktionsplan.
Ja, und deswegen gibt es wohl auch ein gewisses Aufatmen bei NGOs, die diesen Weltbankprozess beobachten. Also die kritisieren zwar schon auch das Wegfallen dieses Ziels, aber es herrscht doch auch eine Erleichterung. Bei Urgewalt heißt es zum Beispiel, die Weltbank sei haarscharf an einem Super-GAU vorbeigeschlittert. Und Germanwatch sagt, es bleibe zu hoffen, dass die Nachfrage der KundInnen der Weltbank nach Klimaschutz und Anpassungsfinanzierung stark genug ist, um die fehlenden institutionellen Ziele zu kompensieren.
Genau, denn man muss sagen, es geht bei den 45% gar nicht um ferne Ziele für 2050 oder so, zu denen man jetzt erstmal die richtigen Pfade legen müsste, sondern das ist eine Selbstverpflichtung, die schon erreicht wurde. Also die entsprechende Nachfrage ist da. Dass die Weltbank dieses metrische Ziel aufgegeben hat, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es alles einbricht, also das wäre zumindest zu hoffen. Trotzdem hatten sich Länder eben auch dafür eingesetzt, dass das Ziel bleibt. Frankreich zum Beispiel ganz lautstark, auch gegenüber Medien. Mit dem deutschen Entwicklungsministerium von Rehm Alabali Radovan von der SPD habe ich dazu auch gesprochen. Und eine Sprecherin sagte da, in Verhandlungen sei Deutschland auch für den Erhalt des Ziels gewesen. Aber das Ergebnis, das sei nun eben ein Kompromiss aller Anteilseigner.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. Heiß war es zuletzt nicht nur in der Luft, sondern auch im Meer, und zwar weltweit. Noch nie seit Messbeginn waren die weltweiten Meere und Ozeane im Juni so heiß wie in diesem Jahr. Das wissen wir vom europäischen Erdbeobachtungsdienst Copernicus. Die Durchschnittstemperatur der Wasseroberfläche betrug am 21. Juni bis zu 21 Grad und sie knackte damit um einige Zehntel Grade die Rekorde der Jahre 2023 und 2024, die bereits als Extremjahre galten.
Ja, Zehntel Grade, das klingt erstmal nicht viel, das ist aber bei solchen Durchschnittswerten und Temperaturen eine ganze Menge. Und warum interessiert uns das, dass die Meere heißer werden? Erstmal natürlich aus Prinzip und auch, weil sich die Meere damit als Lebensraum für die im Meer lebenden Tiere und Pflanzen verändern. Aber heißere Meere liefern zum Beispiel auch Stürmen mehr Energie, also die machen die Stürme zerstörerischer, verdunsten außerdem mehr Wasser, dadurch werden Starkregen und Überschwemmungen wahrscheinlicher, und weil sich Wasser mit steigender Temperatur ausdehnt und Eis schmilzt, steigt dazu auch noch der Meeresspiegel und bedroht Küstenregionen. Also das ist was sich auch direkt auf uns Menschen auswirkt.
Ja, und wenig überraschend führen insgesamt höhere Meerestemperaturen auch dazu, dass es häufiger Hitzewellen im Meer gibt. Und das ist eben besonders belastend für die dort lebenden Arten. Laut Copernicus erlebten in den 80ern noch etwa 40% der europäischen Meere jedes Jahr eine Hitzewelle. In den letzten 3 Jahren waren es jeweils 98%. Das führt unter anderem dazu, dass Seegraswiesen absterben, die als Hotspots der Artenvielfalt gelten, aber auch Küsten vor Erosion und Sturmfluten schützen.
Überraschend kamen die Rekordtemperaturen im Juni jetzt für Copernicus nicht. Erstens, klar, Klimakrise. Und zweitens startet ja eine El Niño-Phase, also ein natürliches Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt und das zahlreiche Auswirkungen weltweit hat. Unter anderem führt es zu höheren Temperaturen, auch in den Meeren. Und angesichts dessen ist es auch wahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten weitere Temperaturrekorde gebrochen werden.
Bei der Vorstellung der neuen Daten hat der Copernicus-Chef die USA übrigens mit einem Seitenhieb bedacht. Die Messungen seiner Behörde würden die Vorhersagen der Weltwetterorganisation und auch der US-Wetterbehörde bestätigen. Und das zeige ja, warum offene, robuste Daten heute wichtiger sind denn je. Tja, die Trump-Regierung droht nämlich damit, 900 Messinstrumente in der Tiefsee abzuschalten. Und die ermöglichen es WissenschaftlerInnen, Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Ozeane und von Meeresströmen zu messen. Immerhin, bisher hat der US-Senat es der Regierung verboten, das Messsystem abzubauen.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann möchten wir an dieser Stelle noch den UnterstützerInnen des Klima-Updates danken, regelmäßig für den Podcast spenden. Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speziale, Julian Scheurer, Roland Munsonius, Harald Manz, Nuri Ehrenschien, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kevenner, Philipp Dressler, Saskia Reinbeek, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf, Ralf Bußberg, Friederike Benjes, Peter Spang, Marco Roscher und Andreas Bohmann. Außerdem haben Steffi Löllgen, Sabine Linnekugel und Maria Christine Anderfuhren unsere Arbeit in dieser Woche mit einer Spende unterstützt. Ganz vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch von mir und schönes Wochenende.
Tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.